Willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly, eurem News-Podcast rund ums Thema erneuerbare Energien. Ich bin Elena.
Und ich bin Julia.
Und wir blicken gemeinsam jede Woche auf die wichtigsten Entwicklungen in der Energiebranche. Basierend auf Julias gleichnamigen LinkedIn-Newsletter bringen wir euch die wichtigsten Neuigkeiten und tauchen in die Geschehnisse der Energiebranche ein.
Bei uns gibt es rechtliches Fachwissen und praktische Einblicke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Energiewende Weekly. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn zur Abwechslung haben wir mal keine News für euch, aber einen mindestens genauso wichtigen Faktencheck.
Genau, denn der Endspurt zur Bundestagswahl hat ja begonnen. Die TV-Duelle sind gestartet und die Diskussionen sind auch insgesamt auf dem Höhepunkt, kann man sagen. Und da haben wir uns gedacht, versorgen wir euch nochmal mit ein paar Fakten und Hintergrundinfos. Entweder, falls ihr Thesen überprüfen wollt, die ihr jetzt in diesen Tagen irgendwo hört, oder auch, falls ihr auf der nächsten Familienfeier noch diskutieren und Menschen überzeugen wollt, haben wir nochmal die ein oder andere Frage und den ein oder anderen Mythos im Bereich erneuerbare Energien und Energiewende für euch aufbereitet.
Dann starten wir doch direkt mal mit Mythos Nummer 1. In der Atmosphäre gibt es doch kaum CO2, das kann also doch gar nicht so schlimm fürs Klima sein. Das ist ein sehr beliebtes Argument, denn es basiert ja teilweise auf Fakten, weil Kohlenstoffdioxid macht tatsächlich nur 0,04 Volumenprozent der Atmosphäre aus. Aber leider ist das ganz falsch interpretiert, oder?
Genau, das ist ein ganz klassischer Fehler, der immer dann zustande kommt, wenn man sich nur absolute Werte ohne Vergleich anschaut. Das ist richtig, dass Kohlenstoffdioxid nur diese 0,04 Volumenprozent ausmacht. Aber wie der Name schon sagt, bewirken den Treibhausgaseffekt eben auch nur die Treibhausgase. Und die machen insgesamt nur einen ganz, ganz kleinen Teil an der Atmosphäre aus. 99% ungefähr entfallen auf Stickstoff, Sauerstoff und Argon. Und all das ist für den Treibhausgaseffekt total irrelevant. Das heißt, wir haben quasi nur noch 1% übrig, was wir uns in diesem Zusammenhang überhaupt anschauen müssen. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte, was dann der CO2-Anteil an diesem Rest ausmacht. Und da ist es halt eben so, dass deshalb schon ein Anstieg dieses CO2-Anteils um nur im Bereich von 0,02 und ein paar zerquetschte Volumenprozent zu einem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur bei ca. 4,5 Grad führen würde. Was auch richtig ist, es gibt natürlich nicht nur CO2 als Treibhausgas, es gibt auch andere, zum Beispiel Methan, das ist tatsächlich auch deutlich schlimmer in Anführungszeichen, nämlich 28 Mal wirkkräftiger als CO2, aber es ist eben auch nach rund 12 Jahren wieder aus der Atmosphäre verschwunden, während das CO2 eben rund 500 Jahre da bleibt und deswegen so ein großes Problem ist. Also wenn man sich mit diesen Zahlen beschäftigt, immer in Relation zueinander setzen und dann macht das Ganze auch wieder Sinn.
Kommen wir zum Mythos-Klassiker Nummer 2. Für Windräder werden überall Wälder gerodet und Boden versiegelt. Immer und immer wieder fällt dieses Argument und man fragt sich echt, wie man darauf kommt. Weil jeder, der sich auch nur mal ein wenig durch Deutschland bewegt hat, kann erkennen, dass Windenergieanlagen wirklich super selten in Wäldern zu sichten sind. Und außerdem sind die ja in die Höhe gebaut und benötigen echt nicht viel Boden. Also für diese Erkenntnis braucht es tatsächlich gar keinen Faktencheck. Ein Blick aus dem Fenster auf der nächsten Autofahrt reicht. Aber wir wollen euch ja mehr an die Hand geben. Also was sagen denn die Fakten zu diesem Mythos, Julia?
Ja, wie du gerade schon sagst, ist es natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie der überwiegende Teil der Windräder in Wäldern gebaut würde. Natürlich gibt es welche, aber die meisten stehen dann doch woanders. Und wir haben nun mal schon auch noch sehr viel Wald in Deutschland, ungefähr 11,4 Millionen Hektar. Davon sind bislang, das ist jetzt eine Zahl aus dem letzten Jahr, und 0,01% für Windräder gerodet worden. Es gibt natürlich Rodungen auch aus anderen Gründen, die machen viel, viel mehr aus als die für die Windenergie. Viele Bundesländer sind auch immer noch sehr zögerlich, diese Flächen überhaupt freizugeben. Und was auch ganz wichtig zu wissen ist, in Deutschland kann man nicht einfach irgendeinen Wald roden und das dann so lassen, sondern jede Rodung muss 1:1 in der Regel ausgeglichen werden. Das heißt, wenn ich Wald rode, muss ich woanders Wald wieder aufforsten. Und das ist wirklich kein Spaß. Also das macht man jetzt nicht mal so eben und weil man irgendwie gerade keine bessere Fläche gefunden hat, sondern wenn man das sozusagen als Projektentwickler auf sich nimmt, dann hat das schon Gründe. Und übrigens braucht man natürlich auch für jede Rodung eine Genehmigung. Also es ist jetzt nicht so, dass da einfach quasi die Bagger anrollen und irgendwie den Wald platt machen. Das läuft rechtlich schon in geordneten Bahnen.
Kannst du dir denn dann erklären, warum es so viel Aufregung rund um die Windenergieanlagen gibt?
Ja, ich glaube, das Thema Wald wird natürlich häufig ganz emotional betrachtet und das verstehe ich auch total. Also wenn irgendwie gesagt wird, da werden Bäume gefällt, dann ist das für viele Leute einfach ein emotionales Thema, weil die einfach so einen ja, romantischen Märchenwald irgendwie vor Augen haben. Da muss man zum einen mal sagen, so sieht nicht jeder Wald in Deutschland aus. Also es gibt zum einen Flächen, die werden wirklich für Forstwirtschaft genutzt. Das heißt, da ist auch geplant, die Bäume, die dort wachsen, wirtschaftlich eben zu nutzen. Es gibt Wälder, die sind zum Beispiel durch Klimafolgeschäden einfach so stark schon in Mitleidenschaft gezogen, dass man am Ende tatsächlich einen besseren Effekt erreicht, wenn man woanders Wald neu aufforstet und der dann eine bessere Qualität hat. Also man muss da das einfach mit einem faktenbasierten Blick sich anschauen. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass die Fläche, die so eine Windenergieanlage braucht, natürlich auch nicht besonders groß ist. Im Schnitt sind das 0,46 Hektar, die dauerhaft benötigt werden und nochmal 0,4 Hektar für die Bauphase. Also ja, wenn das Ganze in dem Wald stattfinden soll, dann müssen dafür Bäume gerodet werden. Aber im Vergleich gerade zu anderen Projekten hat das alles doch sehr, sehr geringe Ausmaße.
Unser letzter Mythos für heute dreht sich um die hohen Strompreise in Deutschland. Dass diese hoch sind, müssen wir nicht diskutieren. Bei der Frage nach dem Warum scheiden sich aber einige Geister. So munkelt es auf der einen oder anderen Plattform immer wieder, dass die erneuerbaren Energien die Strompreise in die Höhe treiben. Was sagt unser Faktencheck dazu?
Ja, das ist ja eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Also was tatsächlich so ist, ist, dass die Strompreise in Deutschland verhältnismäßig hoch sind. Sie sind nicht die höchsten in Europa, aber sie sind schon relativ weit vorne mit dabei. Und ja, sie sind auch deutlich höher als zum Beispiel in Amerika oder China, wo es aber auch völlig andere Energiemärkte, staatliche Subventionen und so weiter gibt. Und was man dann am Anfang vielleicht erstmal voranstellen muss, ist, dass es sozusagen auch unterschiedliche Strompreise in Deutschland gibt. Man muss sich dann immer klar machen, über welchen redet man eigentlich gerade. Also es gibt den Börsenstrompreis, das ist quasi der bereinigte Preis, wie der Strom halt eben gerade an der Strombörse gehandelt wird. Dann gibt es einen Strompreis für Endverbraucher und dann gibt es quasi einen für Industrie- und Gewerbekunden. Und diese Strompreise werden durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst, zum Beispiel Netzentgelte, Steuern, Umlagen. Also die laufen nicht immer genau gleich. Deswegen immer schauen, was man sich gerade anguckt. Aber was man sagen kann, ist, dass eigentlich alle Strompreise inzwischen mehr oder weniger wieder auf dem Niveau von vor der Energiekrise, also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine liegen. Der Industriestrompreis nicht so ganz, aber er ist auf jeden Fall auch wieder auf dem Weg dahin und seit diesem enormen Anstieg in 2022 auch schon wieder ganz, ganz deutlich gesunken.
Was hat denn zu diesen Veränderungen in der Strompreise geführt?
Ja, also den ersten Anstieg, den wir gesehen haben, der kam ganz klar durch die Energiekrise zustande, die eben der russische Angriff auf die Ukraine ausgelöst hat, weil wir erinnern uns alle ja mehr oder weniger unsere ganze Energieversorgung von heute auf morgen ja am Ende des Tages nicht zusammengebrochen ist, aber das war eben die Befürchtung und es musste quasi einmal das Energiesystem von heute auf morgen komplett umgestellt werden. Und das hat natürlich zu diesem enormen Schock geführt. Was aber nicht dazu geführt hat, ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung. Das sieht man ja auch ganz schön jetzt im Moment. Wir haben jetzt den höchsten EE-Anteil, den wir jemals überhaupt hatten, nämlich von fast 60% in 2024. Und trotzdem sind die Preise wieder gesunken, denn erneuerbare Energien machen Strompreise tendenziell günstiger, weil die Erzeugung an sich eben einfach sehr günstig ist. Da verlinken wir euch in den Shownotes auch noch ein paar Quellen, wo ihr Grafiken und sowas mal selber nachschauen könnt, wenn euch das interessiert und ihr euch das mal selber anschauen wollt. Also die Erneuerbaren sind es nicht. Und was da vielleicht auch noch irgendwie netter Fakt ist, weil das diese Woche jetzt auch wieder so in der Diskussion aufkam, auch die Atomkraft oder die Ausschaltung der letzten Atomkraftwerke hatte da wirklich nicht so den besonders großen Effekt. Auch das verlinken wir euch. Hatte das Ganze gar keinen wirklichen Effekt auf die Strompreise. Auch da hatte man natürlich befürchtet, es gibt jetzt quasi gleich den nächsten Schock, wenn man die AKW ausschaltet. War aber nicht so. Was bleibt sozusagen als Faktor, sind einfach die verbleibenden Kohle- und Gaskraftwerke, die wir noch haben und die wir im Moment natürlich auch nutzen, insbesondere um Spitzen eben beim Strombedarf abzufangen. Und gerade die Kohlekraftwerke sind einfach sehr, sehr teuer geworden, weil zum Beispiel der CO2-Preis einfach enorm gestiegen ist und Kohleverbrennung verursacht natürlich CO2 und damit steigt dann auch der Strompreis. Und deswegen importiert zum Beispiel Deutschland inzwischen auch relativ viel Strom, nicht weil wir selber nicht genug Strom haben, sondern weil unser Strom durch die Zuschaltung der Kohle- und Gaskraftwerke einfach teurer geworden ist, als er es mal war. Und letzter Effekt am Rande, das hätten die Atomkraftwerke allerdings auch nicht verhindern können, denn die Atomkraftwerke kann man nicht zur Abfangung von Spitzenlasten benutzen. Also ihr merkt schon, es ist ein sehr komplexes Gefüge, aber was ihr mitnehmen könnt, ist, die Erneuerbaren machen den Strom definitiv nicht teurer, auch wenn das immer gerne mal erzählt wird. Es sind viele Faktoren und es ist alles nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, aber die Erneuerbaren gehen da eigentlich eher in die Richtung, dass der Strom wieder günstiger wird, als es im Moment ist.
Damit sind wir am Ende unserer ersten Faktencheck-Sonderfolge angekommen.
Ganz genau. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt gewappnet für die nächste hitzige Diskussion über Klimawandel und Energiewende. Falls euch jetzt noch weitere Mythen eingefallen sind, bei denen ihr sagt, wäre doch cool, wenn die mal im Podcast beleuchtet werden, dann schreibt uns gerne und wir nehmen das dann für die nächste Sonderfolge Faktencheck gerne auf und schauen uns das genauer an.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und teilt sie mit Freunden, Kollegen, der Familie, allen Leuten, die ihr kennt, denn Fakten helfen am allermeisten, wenn sie auch verbreitet werden.
Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis nächste Woche.